Kraft des Heiligen Geistes. Und wir werden an diesem Wochenende vom Großen ins Kleine kommen, okay? Also das bedeutet, ich fange heute mal so mit ganz großen Linien an und dann werden wir morgen, je weiter der Tag so reicht, immer praktischer werden. Und letztlich ist uns immer wichtig, dass es nicht wenige sind, die dieses Zeug machen, die für Heilung beten und die prophetisch reden und so weiter, sondern dass es alle machen, dass es der ganze Leib macht. Dazu sind nicht nur wenige berufen, sondern dazu sind alle Jünger Jesu berufen. Ich erzähle aber mal ein bisschen von meiner Geschichte. Übrigens, bevor ich so richtig anfange, wenn wir hier unterwegs sind miteinander als Team, ne, dann ist das ein bisschen wie Klassentreffen. Und dann sind wir manchmal ein bisschen albern und so weiter. Also stört euch bitte daran nicht. Wir machen dann Witze miteinander und so. Wir sind dann immer alle ganz aufgeregt. Wir sind alle überaufgeregt. Und dann wird es manchmal ein bisschen witzig. Ich bin selber aufgewachsen in Bremen, also in Norddeutschland, da ganz oben. Bin der Jüngste von 6 Kindern. Und wir sind immer zur Kirche gegangen. Das war eine ganz evangelikale Landeskirche. Das ist in Bremen, ist die bremische Kirche, ist eine ganz kleine Kirche, ist die kleinste in Deutschland und die ist von ganz weit liberal bis ganz konservativ, hat die alles und ich gehörte so zu den Konservativen. Eine ganz missionarische Gemeinde, ganz lebendig, eine ganz tolle Gemeinde, eine betende Gemeinde. Aber nicht charismatisch oder sowas, damit hatte ich überhaupt gar keine Berührungspunkte, damit bin ich nicht aufgewachsen. Und ich bin immer zur Kirche gegangen und so weiter. Als Kind und als Jugendlicher habe ich auch irgendwie an Jesus geglaubt, zumindest habe ich an Himmel und Hölle geglaubt. Und weil ich Angst vor der Hölle hatte, habe ich mich ab und zu bekehrt und habe dann immer mal wieder versucht, Christ zu sein. Und habe das aber nie so richtig geschafft. Ich habe das immer nur ganz kurz geschafft und habe dann festgestellt, irgendwie schaffe ich es nicht, so gut zu sein wie die Pastorentöchter. Die konnten alles, ne? Die waren genauso, wie das erwartet wurde und die kannten Bibelverse und die kannten noch mehr als Psalm 23 und Johannes 3, Vers 16. Die haben das scheinbar schon selber gelesen irgendwo. Und ich hab selber irgendwann gemerkt, Christsein scheint nicht kompatibel zu sein mit meinem Charakter. So habe ich mir das so erklärt. Und dann war ich irgendwann auf einer Jugendveranstaltung und da gab es einen Prediger, der hat auf seiner Bühne gepredigt. Das war ein bisschen experimentell, das war so ein Querschnitt von einer Wohnung. Da gab es also auf der Bühne ein Wohnzimmer und einen Flur und eine Toilette, wie das halt so ist, und dann noch eine Küche. Und dann wurde auch während der Veranstaltung da gekocht und irgendwelche Interviews geführt, so eine ganz innovative Veranstaltung. Und dann fing der Typ an zu predigen. Und wo hat er gepredigt? Auf dem Klo, ne? Und dann irgendwann hat der in seiner Predigt, das war eine Jugendveranstaltung, okay? Und ich war es nicht, aber er hat es gemacht, in seiner Predigt irgendwann in das Klo gegriffen und braunen Pudding rausgeholt, Schokopudding. Und er sagte, Gott will die Scheiße aus deinem Leben rausholen. Und aus irgendeinem Grund hat mich dieser Satz besonders getroffen. So dass ich dachte, okay, Gott, ich gebe dir 2 Monate meines Lebens. Als 16-Jähriger dachte ich, ich hätte ja sowieso schon alles gesehen und so, wie das halt bei 16-Jährigen so ist. Und habe ich gesagt, Gott, du kriegst alles, ne? Meine Finanzen, mein Taschengeld, ne? Meine Karriere, ne? Und alles. Und habe ich gesagt, Gott, du kriegst alles. Und wir wollen sehen, ob das wirklich stimmt, dass du der bist, der Leben bringt, der Leben in Fülle hat, der in Freiheit führt. Weil Christsein hatte ich eher als Korsett erlebt. Oder wie eine Art, ich habe das manchmal so verstanden, wie Luft anhalten. Ganz lange Luft anhalten, bis du tot bist und dann kommst du halt in den Himmel. Du musst es aber schaffen. Ne? Und das habe ich halt nie so richtig geschafft. Und da habe ich gesagt, Gott, 2 Monate alles. Und dann habe ich was Interessantes festgestellt. Ich habe folgende Dinge festgestellt. Ich habe angefangen zu beten und konnte nicht mehr aufhören. Ich habe stundenlang gebetet. Und ich habe gerne gebetet. Ich habe mich in Jesus verliebt. So. Das war das eine. Dann habe ich begonnen, die Bibel aufzumachen. Als Jugendlicher. Ich habe vorher nie gelesen, schon gar nicht die Bibel. Ich habe nicht mal Comics gelesen. Ne? Ich habe gar nichts. Überall, wo Text war, immer. Ne? Und dann mache ich die Bibel auf und ich konnte nicht aufhören, dieses Buch zu lesen. Ich war so hungrig nach dem Wort Gottes. Ich habe in jeder Pause angefangen, Bibeln zu lesen und habe mich hingesetzt in der Pause und habe angefangen, Bibeln zu lesen. Und meine Freunde, ich war eher als Klassenclown bekannt, die kamen dann vorbei und sagten, Johnny, was ist mit dir los? So, ne? Und dann sagte ich, ey Jungs, das müsst ihr lesen. Komm mal her und so. Ne? Und die, keine Ahnung, wovon du redest. Ne? Und ich konnte nicht aufhören, die Bibel zu lesen. Und ich konnte nicht aufhören, von Jesus zu erzählen. Überall, wo ich war, habe ich angefangen, von Jesus zu erzählen. Und ich hatte überhaupt keine Theologie, ich hatte kein Training darin, wie sowas funktionieren kann oder sowas. Ich habe das einfach gemacht und ich erinnere mich noch, wie wir in unserer Schule haben wir uns getroffen mit ein paar Jungs oder mit ein paar Freunden, ne, zum Beten. Das war so ein Schülerbibelkreis oder Schüler in der Gebetskreis, jeden Montag in der ersten Pause, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, ey, das geht doch nicht, ne? Einmal die Woche in einer Pause beten, ne? Was geht denn hier ab, ne? Lass uns öfter beten. Und dann haben wir einen Vorschlag gemacht, okay, wie machen das Jugendliche, ne? Die finden immer ein gutes Maß, Jugendliche, ne? Lass uns doch jetzt nicht einmal die Woche in einer Pause beten. Lass uns doch jetzt an jedem Tag in jeder Pause beten. Und dann haben wir uns getroffen, an jedem Tag, in jeder Pause, um zusammen Lobpreis zu machen und Fürbitte zu tun, ne, für unsere Schule und so weiter. Und innerhalb von wenigen Monaten ist ein geistlicher Aufbruch geschehen. Und es sind teilweise 80 Schüler dahinter gekommen. Und Schüler haben sich bekehrt und wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in Sprachen zu beten. Wir hatten Heilungen während der Pause und haben da ganz, ganz spannende Sachen erlebt. Das war so am Anfang meiner Bekehrung. Dann bin ich so weiter und habe mehr und mehr erlebt. Und viele Leute haben das sehr kritisiert, was wir erlebt haben. Wir hatten überhaupt keine Theologie dafür, aber ich erinnere mich noch gut, dass ich angefangen habe, die Bibel zu lesen. Ich habe mich betrogen gefühlt von der Gemeindeerfahrung, die ich vorher hatte, weil ich dachte so, Christsein ist ja gar kein Korsett. Ne? Hätte ich das alles vorher gewusst, dann wäre ich auch vorher Christ geworden. Mit Jesus unterwegs zu sein, es war ein großes Abenteuer. Da geht es gar nicht darum, dass ich so und so bin, dass ich mich verhalte genau so und so, sondern da geht es darum, dass ich jemandem folge, der dabei ist, die Welt zu verändern. Und Jesus, der war auf dem Weg dahin, Leute zu heilen. Und auf dem Weg dahin hat er Leute geheilt. Mit ihm unterwegs nicht zu sein, war ein Riesenabenteuer. Denn jeder, der eine Begegnung mit Jesus hatte, hatte ein lebensveränderndes Erlebnis. Und ich habe mich betrogener gefühlt. Aber je mehr ich dann so weiter in Gemeinde war und in verschiedenen Veranstaltungen und mitgemacht habe und dann Bibelschule und so weiter, desto nüchterner wurde ich und desto mehr wurde ich immer wieder mit kritischen Stimmen konfrontiert und habe mich davon anstecken lassen und so. Und diese Begeisterung für Jesus und diese erste Liebe hat nachgelassen. In der Zeit bin ich dann irgendwann nach Marburg gezogen, an den Richtsberg, und da haben wir diese Arbeit gemacht. Damals hatten wir da noch keine Gemeinde, sondern wir hatten einfach nur ein Kinderclub und dann irgendwann ein Teensclub. Und mein Anliegen, dass Leute Jesus kennenlernen, das war schon da und so. Aber mein Feuer und meine Liebe für Jesus, die war verschwunden. Und ich erinnere mich noch gut, wie wir im Teensclub mit den Jungs, die meisten Moslems, eigentlich auch nur Jungs meistens, immer wild, und wir mussten manchmal Polizei holen und irgendwelche Mitarbeiter wurden auch mal verprügelt und so. Und es war immer so ein Chaos. Und wir wollten immer, dass die Jungs Jesus kennenlernen. Und wir haben jeden Freitag zu den Jungs gepredigt. Ne? Und wir haben immer versucht, dass sie jetzt endlich sich bekehren. Das ist das, was wir sehen wollten. Aber wir waren nicht erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich erinnere mich noch, wie ich alles versucht habe. Ich hab versucht, Geschmack auf dem Himmel zu machen. Ne? Hey Jungs, wenn ihr Jesus annehmt, ne, das ist euer Ticket in den Himmel. So, das wird der Hammer. Ne? Und die Jungs so irgendwie am Kartenspielen oder sowas. Ne? Ne, kein Interesse und so, Himmel hört sich nicht so spannend an und so, ne? Und dann dachte ich, okay, wenn Himmel nicht funktioniert, dann versuchen wir mal Hölle. Ey, ihr kommt in die Hölle, ne? Turn or burn, ne? Und auch das hat nicht funktioniert. Dann haben wir das Loch im Herzen. Kennt ihr das Loch im Herzen? Spürt ihr es? Da fehlt was im Herzen. So ein tiefes Verlangen nach, da muss es doch mehr geben. Und das ist wie ein Loch im Herzen und das Loch hat die Form von einem Kreuz. Und nur Jesus kann das erfüllen. Und dann sagten wir, Jungs, spürt ihr dieses Loch? Und die haben kurz gespürt, nee, kein Loch da. Und wir wurden immer frustrierter. Und dann habe ich ein Buch in die Hand bekommen von John Wimber. Vollmächtige Evangelisation. Und dann noch ein zweites Buch, Heilung in der Kraft des Geistes. Und in diesem Buch schreibt er, dass Jesus ja nicht nur das Reich Gottes proklamiert hat, er hat es nicht nur gepredigt, sondern er hat das Reich Gottes auch demonstriert. Er hat es die Leute erleben lassen, was seine Botschaft war. Heilungen und Zeichen und Wunder. Und John Wimber schlägt vor, dass man also das Evangelium verkündigt, nicht nur indem man sich den Mund fusselig predigt, sondern auch indem man es demonstriert in der Kraft des Heiligen Geistes, indem man für Kranke betet, für Gebundene betet, indem man über Leute prophetisch redet und all diese Dinge. Und aus dieser Frustration heraus fingen wir an, uns auszuprobieren. Und fingen wir an, in unserem Stadtteil für Leute zu beten. Und fingen wir an, im Glauben Schritte zu tun. Und ich erinnere mich noch gut, ich war zu der Zeit, es war vielleicht so ein Durchbrucherlebnis, ich war zu der Zeit Sozialarbeiter am Richtsberg von der Stadt angestellt. Und wir hatten uns als Sozialarbeiter Freitagvormittags getroffen, um über Jugendliche aus dem Stadtteil zu reden. Und wir haben besonders über eine Gruppe von Jugendlichen gesprochen. Und wir sprachen immer von Kevin und seinen Freunden. Und diese waren alle bekannt für Drogen, für Gewalt, für Kriminalität und so weiter und so weiter. Und wir haben uns gefragt als Sozialarbeiter, als nichtchristliche Sozialarbeiter oder als städtische Sozialarbeiter, wie können wir diese Gruppe, wie können wir Kevin und seine Jungs in das Sozialarbeiternetz einfangen? Wie können wir die irgendwie zu unseren Freizeitangeboten kriegen und runter von der Straße kriegen und so weiter. Und wir haben hin und her überlegt und Konzepte entwickelt und irgendwann in dieser Sitzung haben wir an diesem Freitag gesagt, es bringt alles nichts. Wir müssen bei den Jüngeren anfangen und dann haben wir einen Satz gesagt. Und der war, Kevin ist verloren. Wir haben Kevin verloren. Und als ich das gehört habe als Christ, habe ich gedacht, ich bin mal gespannt, ob Gott provoziert ist durch so eine Aussage. An dem gleichen Tag bin ich von der Schule nach Hause gekommen und wir leben auch in dem Stadtteil und von der Schule waren es so 3 Minuten zu unserer damaligen Wohnung und ich laufe von der Schule nach Hause und da an einer berüchtigten Stelle stehen Kevin und seine Freunde und die rufen mich zu sich, ich kenne die ja und dann sagten die, Johnny, wir haben gehört, du glaubst an göttliche Heilung, du glaubst an übernatürliche Heilung. Und dann sagte ich, ja, glaube ich. Und dann sagten die, es waren so 8 Typen oder so, ne? Und dann sagten die, ja, wir nicht. Und sagte ich, ja, ich glaube schon. Ne? Und dann sagten die, ja, wir aber nicht. Und sagte ich, so, ja, aber ich glaube das. Ne? Und dann sagten die, ja, aber wir glauben es nicht. Ne? Und es hat mich so eine Zeit gebraucht, um festzustellen, das führt jetzt zu nichts. Was wir jetzt entweder machen können, ist, wir brechen jetzt ab. Oder Gott bricht jetzt in diese Situation hinein. Und das Reich Gottes wird in Kraft demonstriert. Und dann erinnere ich mich noch, wie ich betete, während wir so, ne, ich glaub's mir nicht und so weiter, wie ich betete, Gott, gib mir ein Wort. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott mir sagt, jemand hat am rechten Fuß Schmerzen. Und dann sagte ich, Jungs, mal ganz kurz, wer von euch hat am rechten Fuß Schmerzen? Und die gucken sich so gegenseitig an, so, nee. Ne? Das war ziemlich peinlich, ne? Weil jetzt glaube ich nicht nur noch an göttliche Heilung, sondern ich höre auch Stimmen. Ne? Und dann diskutierten wir weiter und dann fragte ich wieder irgendwann. Ne? Ich so, ey Jungs, seid ihr sicher? Ne? Rechter Fuß. Ne? Und die gucken sich wieder an, nee und so. Ne? Jetzt war es noch peinlicher. Ne? Und dann zeigte jemand auf Kevin und sagte, aber Kevin hat einen krummen Rücken. Bete doch, dass sein Rücken geheilt wird. Jetzt hatte ich ein Problem. Weil jetzt musste ich beten. Vorher habe ich groß getönt, ich glaube an Gott und er kann heilen und so. Ne? Und jetzt musste ich aber beten. Ne? Jetzt wurde es real. Und ich kenne mich nicht so gut aus, ich bin kein Arzt und kein Physiotherapeut. Aber manchmal ist es so, dass Leute, die einen krummen Rücken haben, dass es daran liegt, dass eins ihrer Beine zu kurz ist. Und dann sagte ich, okay, Kevin, alles klar. Setz dich mal hin, da war so eine Bank. Setz dich mal hin und streck deine Beine aus. Und dann schauen wir, ob vielleicht eins deiner Beine zu kurz ist. Und dann setzte der sich hin, streckte seine Beine aus und siehe da, eins deiner Beine war so ein Stück zu kurz, ein ganzes Stück. Und dann, okay, sagte ich, okay, steh mal auf. Lauf mal rauf und runter, schüttel deine Beine aus, ja, weil es kann sein, dass wenn er lange schief stand oder sowas, ne, dass sich dann der Knochen irgendwie ins Becken und so. Und ich habe mir sagen lassen, das ist eine relativ sichere Methode. Und dann sagt er, okay, streck, ne, schüttel deine Beine aus, lauf rauf und runter und so. Das macht er dann, setzt sich wieder hin, streckt seine Beine aus. Das war immer noch so ein Stück zu kurz. Jetzt wusste ich, okay, alles klar, jetzt könnte es wirklich sein, dass eins seiner Beine zu kurz ist. Nun, jetzt saß Kevin da und ich hockte da und ich hatte seine Füße in der Hand und jetzt musste ich beten. Alles in mir war sich 100% sicher, jetzt wird nichts passieren. Alles in mir wollte auf diese Weise beten. Ich hätte in pastoraler Weise in einem langsamen Schritt Kevin beiseite genommen und hätte Kevin das schon jetzt und auch nicht des Reiches Gottes erklärt. Die Theologen nennen das die eschatologische Spannung. Das bedeutet, manche werden geheilt, manche nicht, du ganz sicher nicht. Und ich bete jetzt für die Ärzte, die dich behandeln, dass sie ein geschicktes Händchen haben. Und dann sage ich Amen und dann wäre ich schreiend weggerannt. So, alles in mir wollte so beten. Nun wäre das ein Gebet des Glaubens gewesen. Hätte ich dafür glauben müssen, dass Jesus sagt, folgende Zeichen werden denen folgen. Sie werden ihre Hände auf die Kranken legen und es wird besser mit ihnen werden. Hätte ich das dafür glauben müssen? Hätte ich nicht, ne? Das wäre absolut, das wäre ein sicheres Gebet gewesen mit doppeltem Boden und so weiter. Und nichts wäre verändert. Also habe ich mich gefragt, was es wäre jetzt ein Gebet des Glaubens? Und kennt ihr das, dass wenn ihr euch, euch eine Frage stellt und dann kommt die Antwort aus eurem Mund schneller, als dass sie durch so ein Vernunftsystem geht? Kennt ihr? Oder habt das nur ich? Und du kennst das, ja? Fragte ich mich, okay, was wäre jetzt ein Gebet des Glaubens? Bevor ich darüber nachdenken konnte, hörte ich mich rufen, hey, alle, die ihr hier seid, kommt mal zu und guckt zu, was passiert, wenn wir im Namen Jesu beten. Und ich hörte mich das sagen, dachte, nein, Johnny, was machst du da? Ne? Du weißt doch, hier wird nichts passieren. Und dann kamen Leute dazu und guckten zu und ich betete ein stilles und schüchternes Gebet. Komm, Heiliger Geist, im Namen Jesu, in der Autorität von Jesus, wir befehlen, dass dieses Bein jetzt auswächst. Und es war so, als hätte das Bein seit Ewigkeiten darauf gewartet, dass jemand mit Autorität ihm sagt, was er zu tun hat, denn das Bein ist sofort ausgeschossen, das konnten alle sehen. Und ich würde sagen, was passiert ist, dass die Herrlichkeit Gottes oder die Furcht Gottes auf diesen Platz gefallen ist. Und ich erinnere mich noch, wie ein Typen Drogendealer hinter mir stand und plötzlich sagte, Johnny, was ist das hier? Was ist das hier? Was machst du hier mit uns? Ich spüre das auf meinem ganzen Körper. Johnny, was machst du hier? Das Interessante ist, der Geist ist gekommen in Kraft, diese Heilung ist passiert. Das war jetzt 7, 8 Jahre her oder sowas und alle wissen noch davon. Ich kenne die Jungs noch. Und dann plötzlich war das Gespräch ganz anders. Plötzlich war es überhaupt nicht mehr, ich glaub's, wir nicht, sondern plötzlich waren die Fragen, Johnny, ich habe früher als Kind geglaubt, aber dann ist meine Oma gestorben, ich habe doch für sie nur gebetet und dann habe ich gedacht, Gebet bringt nichts mehr. Oder ich habe schon geglaubt und ich wollte auch mitmachen in der Kirche, aber im Konfirmandenunterricht, mein Pfarrer, der war irgendwie komisch drauf und das war langweilig und das hat mir einfach den Glauben weggenommen. Und plötzlich waren es ganz tiefe Fragen und wir haben 1,5 Stunden miteinander geredet. Und ich dachte nur so, und ich konnte auch nicht für 5 weitere oder so beten. Ich hatte wieder das Gefühl, dass Gott mir Dinge zeigt und mir Worte gibt. Diesmal waren sie richtig, Glück gehabt. Und plötzlich war das was eine ganz andere Situation. Es war ein Durchbruch des Reiches Gottes in dieser Situation. Und stellt euch nur vor, wir wären beim Diskutieren mehr geblieben. Ich glaub's wir nicht. Und das war für uns ein teachable moment, ein belehrbarer Moment, dass wir gesehen haben, es reicht nicht, wenn wir das Evangelium einfach nur verkündigen. Es ist nicht vollständig. Wenn wir das Evangelium nur aussprechen und das nicht ganzheitlich tun, nicht auch demonstrieren in Taten der Kraft Gottes und der Liebe Jesu, dann ist es keine vollständige Präsentation des Evangeliums, weil das Evangelium betrifft den ganzen Menschen, betrifft die ganze Person. Und das war für uns ein Durchbrucherlebnis. Und mittlerweile ist es so, dass wir im Zentral ständig für Leute beten. Es ist Teil von jedem Gottesdienst, dass wir für Leute beten. Es ist ständig in allen möglichen Angeboten, suchen Leute nach Möglichkeiten, für Leute nicht zu beten. Und es ist übrigens, wenn ich auch an diesem Wochenende vielleicht viele Storys von mir erzähle, das bedeutet nicht, dass das, also die ganzen Nicht-Erfolgsstorys, damit könnte ich Wochen füllen wahrscheinlich. Und das heißt auch nicht, dass ich das jeden Tag erlebe. Und das heißt auch auf keinen Fall, dass ich der Einzige bin, der das erlebt. Wir haben Leute im Zentral oder Leute, die aus dem Zentral herausgekommen sind, die relativ regelmäßig mächtige Dinge, Zeichen und Wunder, Heilung und so weiter erleben. Und wir beten ständig für Leute. Das Interessante ist, dass wir irgendwie in unserem Kulturkreis eine relativ kritische Haltung oft haben gegenüber, ich sag mal, dem Übernatürlichen. Viele von uns, glaube ich, ähnlich wie ich, sind nicht so geprägt, kommen nicht aus so einer Prägung heraus. Und wir sind vielleicht doch mehr angesteckt durch die Kultur, in der wir leben, als wir das vielleicht lieb haben wollen. Wir sind, habe ich schon oft das Gefühl, und wenn ich jetzt von wir spreche und du kannst dich damit gar nicht identifizieren, dann fühl dich jetzt mal nicht angesprochen. Aber ich und vielleicht auch einige hier haben immer wieder so eine ziemlich kritische Haltung gegenüber dem Übernatürlichen. Woran liegt das? Die ganze Bibel ist doch voll mit dem Übernatürlichen. Wir glauben, dass das Wort Gottes, also Gott hat das inspiriert, dieses Wort. Das muss ein übernatürlicher Vorgang gewesen sein. Wir glauben, dass Gott der Schöpfer ist, der gesprochen hat. Und was passiert ist, das passiert, was er gesprochen hat. Er sprach Wasser und was passiert? Wasser. Er sprach Licht und was passiert? Licht. Und dann lesen wir von Menschen durch die ganze Bibel, die Begegnung hatten mit Engeln, die Gott auditiv gehört haben. Wir lesen davon, dass sich Brot aus dünner Luft oder irgendwie sich Brot materialisiert hat und essbar war. Wir lesen von Totenauferweckung. Wir lesen von Vermehrung von Essen. Wir lesen davon, dass sich ein Meer getrennt hat und Leute hindurchlaufen konnten. Wir lesen von Heilungen und Zeichen und Wundern. Wir lesen von Visionen und von all den möglichen Dingen. Und doch sind wir manchmal so kritisch. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass oft, je näher uns das Übernatürliche kommt, desto kritischer werden wir. Je weiter es weg ist, desto leichter ist es für uns, nicht zu glauben. Und je näher es kommt, desto kritischer werden wir. Ich mache das manchmal so ganz, vielleicht an dem Beispiel von Jakob deutlich. Jakob hatte eine offene Vision, Jakob hatte eine Begegnung mit einem Engel und er hat sogar mit diesem Engel gekämpft und er hat von diesem Kampf aus einen Hüftschaden erlitten. Gut, ich meine, ich lese das und ich denke, okay, Altes Testament, lange her, Wort Gottes, okay, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber gut, ich glaube das. So, ne? Aber nehmen wir mal die gleiche in der Geschichte und bringen sie mal ein bisschen näher. Nehmen wir mal an, eine außerbiblische Quelle, ziemlich sicher, schreibt von einem Jünger von Petrus. Und dieser Jünger von Petrus, der hat die Petrus auf Schritt und Tritt verfolgt, also ist dem gefolgt und der hat viele Zeichen und Wunder erlebt, der hat auch Gemeinden gegründet. Und von dem wird gesagt, dass er irgendwann eine Begegnung hatte mit einem Engel und dass er mit diesem Engel gerungen hat und dass er von da an einen Hüftschaden erlitten hat. Ich weiß nicht, wie du das hörst, aber bei Jakob denke ich, okay, lange her, da, ja, das finde ich noch relativ glaubwürdig, da ist auch der Petrus, den kenne ich, ne, dem vertraue ich und so weiter. Ne? Aber nehmen wir das mal noch ein bisschen näher, 6. Jahrhundert, das ist ein Mönch, von dem wird gesagt, er hat Tag und Nacht gebetet, er hatte eine ganz intensive Beziehung zu Gott. Ne? Und es war so ein Mystiker. Ne? Und von dem wird gesagt, er hatte einmal eine Erscheinung von einem Lichtwesen und er hat mit diesem Lichtwesen auch irgendwie gekämpft und gerungen und hat von da an einen Hüftschaden erlitten. Weiß ich auch nicht, wie sich das für dich anhört. So, oh, wäre ich schon ein bisschen kritischer. Ne? Ja gut, hört sich ein bisschen katholisch an. Ne? Und ja gut, aber ist lange hin und ich weiß es nicht genau. Bringen wir das mal noch ein bisschen näher. Vor 30 Jahren in Indonesien gab es eine Erweckung. So. Und da war dieser eine Missionar in Indonesien. Ne? Und er hat gepredigt das Evangelium und irgendwann hat er gerungen nachts im Gebet und er hat einen Engel gesehen. Und er fing an, mit diesem Engel zu kämpfen und zu ringen. Und von da an hatte er einen Hüftschaden. Und diese Geschichte ist bekannt geworden in ganz Indonesien und eine Erweckung ist ausgebrochen. Ich weiß nicht, wie du das hörst. Dann denkst du, ja, okay, Missionsfeld, ne? Da ist vieles möglich, ne? Und so, ne? Und ja, vielleicht ist die Geschichte auch ein bisschen aufgeputscht, ne? Hat der Erweckung vielleicht gut getan, wer weiß, ne? Aber so, okay, ne? Bin ich vielleicht ein bisschen kritisch. Jetzt vor 10 Jahren ein TV-Heilungsprediger aus Florida, so, ne? Bekannt für seinen Privatjet, ne? Spricht davon, dass durch ihn und durch seinen Dienst Heilungen passieren. Aber er selber der selber humpelt, hat einen Hüftschaden und er wird gefragt, Herr Heilungsevangelist, ne? Wie kann das sein, dass Sie meinen, durch Ihren Dienst würden Heilungen passieren, aber Sie selber humpeln? Und seine Erklärung ist, ich habe eine Erscheinung gehabt. Ich habe mit einem Engel gerungen und wir haben gekämpft und wir haben lange gekämpft und der hat mich getreten an die Hüfte und seitdem habe ich diesen Hüftschaden. Das ist die Erklärung für meinen Hüftschaden. Wie sieht's aus bei euch? Kritisch? Ne? Ich bin heute total müde. Ich bin super, super müde. Heute Nacht liege ich im Bett und ich höre das bei uns im Garten, höre ich so ein Gerumpel und so und es ist laut. Ich denke, was ist denn da los? Und dann gucke ich irgendwie, sehe erstmal nichts und dann gehe ich raus in meinen Garten und plötzlich steht da so ein 7 Meter Engel vor mir. Und er hat ein großes Schwert in der Hand und einen großen Schild, ne? Und ich so, ey, was machst du in meinem Garten? Ne? Raus hier, ne? Ich schlafe, ne? Und er wollte nicht gehen, ne? Und dann irgendwann sage ich, jetzt gehst du, ne? Und er geht wieder nicht, ne? Und dann schubse ich ihn, ne? Sag ich, jetzt gehst du aber, ne? Und er bewegt sich nicht. Und dann fangen wir an zu kämpfen, ne? Und der Kampf ging sehr lange, weil ich bin sehr stark. Und ich habe gewonnen, aber beim Weggehen hat er mich noch getreten und ey, meine Hüfte tut so weh. Ne? Wenn ihr das hört, wie sieht's aus? Ne? Hört sich eher nach Einweisung an. Und es ist so interessant, je näher uns diese Geschichten kommen, desto kritischer werden wir. Warum sind wir so kritisch? Es gibt eine theologische Strömung oder mehrere vielleicht, aber es sind sehr kleine global gesehen, zum Beispiel den Dispensationismus, der besagt, dass all das Übernatürliche, Heilungen und Zeichen und Wunder aufgehört haben. Der wird global nicht wirklich wahrgenommen. Das ist auch keine Strömung, die jetzt wächst oder irgendwie sowas. Ist theologisch auch relativ leicht zu enthebeln. Diese Leute glauben aber, es gibt kein übernatürliches Wirken mehr. Heilungen, Zeichen, Wunder und Prophetie und so weiter, das hat alles aufgehört. Nach dem Tod der Apostel oder vielleicht nach Vollendung der Schrift, wir wissen nicht genau, aber das hat jetzt aufgehört und das existiert jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt die Bibel. So. Ich habe festgestellt, die wenigsten Leute und die wenigsten evangelikalen Christen glauben das wirklich. So. Die meisten beten dann doch im Krankheitsfall von der Schwester oder von der Tante oder von der Frau dann doch irgendwie für Heilung und für ein Eingreifen Gottes. Und die beten auch, dass Gott sie leitet und so weiter. Sie sind also keine wirklichen Dispensationisten. Aber viele, habe ich festgestellt, sind etwas, was ich gelebte Dispensationisten nenne. Das bedeutet, sie sind theologisch nicht davon überzeugt, aber sie haben das Übernatürliche völlig aus ihrem Leben rausradiert. Und sie rechnen überhaupt nicht mit dem Reden und mit der Leitung des Heiligen Geistes, mit der Kraft des Heiligen Geistes im Gottesdienst. Der Gottesdienst hat einen Ablauf und es wird genauso gemacht und so weiter. Und es ist eigentlich, würde ich sagen, letztlich kein Unterschied, ob du ein überzeugter Dispensationist bist oder ein gelebter Dispensationist. In der Praxis macht das keinen Unterschied. Es passiert halt nicht. Warum ist das so? Wie konnte dieser Unglauben in unser Herz kommen? Denn ich habe festgestellt, Kinder und wir alle wahrscheinlich waren als Kinder nicht ungläubig. Kinder haben starken Glauben an das Übernatürliche. Die haben überhaupt keine Schwierigkeiten, sich das vorzustellen. Die haben überhaupt keine. Wann haben wir also unseren Glauben verloren? Ich habe mal 5 Vorschläge. Das erste ist die Aufklärung. 18. Jahrhundert, glaube ich, diese neue Denkströmung. Es gibt nichts Übernatürliches. Und du brauchst nur das zu glauben, was du siehst, was du auch logisch erklären kannst. Das Übernatürliche existiert nicht. Und die, so als diese Strömung hochkam, war natürlich die Kirche da total gegen, weil sie gesagt haben, nein, wir haben das Wort Gottes und das Wort Gottes sagt ganz andere Sachen. Ja? Aber das Interessante ist, dass die Gesellschaft davon stark geprägt wurde, von diesem Denken und auch vielleicht die Kirche mehr, als wir uns das manchmal eingestehen wollen, vielleicht auch mehr. Dieses Denken sagt, du bist dumm oder du bist von gestern, wenn du an das Übernatürliche glaubst. Wenn du an Engel und Heilung und Zeichen und Wunder glaubst, dann bist du irgendwie von gestern und du verstehst irgendwas nicht. Und so ein Mensch von heute, ein gesunder Mensch, der täglich in den Kühlschrank greift und der in Urlaub fliegt mit dem Flugzeug, der kann nicht mehr an das Übernatürliche glauben. Und das Interessante ist aber schon auch, habe ich das Gefühl manchmal, dass diese Art von Denken schon so stark in der Kirche ist, dass selbst Charismatiker und Leute, die einen starken Glauben an das Übernatürliche haben, was der Bibel schon ziemlich stark entspricht, würde ich sagen, aber auch manchmal für so ein bisschen für Schwärmer, ne, das sind Schwärmer, die sind sehr leichtgläubig, vielleicht ein bisschen naiv, vielleicht auch wirklich ein bisschen einfach, ne, und die werden so leicht abgetan und daran, das ist vielleicht einer der Gründe, vielleicht ist die Kirche, ist der Leib Christi mehr von dieser Art zu denken eingenommen worden, als wir uns das eingestehen wollen. Das ist erstens die Aufklärung. Das zweite ist, falsche oder fehlende Theologie. Falsche Theologie. Zum Beispiel hat man Extreme gesehen. Ja? Vielleicht eine starke Glaubenstheologie. Ja? Du bist schon geheilt. Ja? Du musst die Heilung jetzt nur ergreifen. So, ne? Ich spür's noch nicht. Ja, du bist schon geheilt. So, ne? Und dann redet man sich das ganz doll ein und dann glaubt man ganz fest daran, ne? Und es gibt Geschichten und vielleicht kennst du auch solche Geschichten, dass Leute Medikamente abgesetzt haben, weil sie geglaubt haben, dass sie geheilt worden sind. Aber sie waren halt eben nicht geheilt und es wurde dann vielleicht lebensgefährlich. Es sind Leute aufgrund so einer Theologie gestorben. Und dann hat man gesagt, so nicht. Also hat man sich davon distanziert. Mein Bruder lebt in Südafrika, ist Missionar und der ist, würde ich sagen, eigentlich, wie ich das verstehe, glaube ich, Antikarismatiker geworden. Nicht, weil er das theologisch begründen könnte, nein, sondern weil er ständig konfrontiert ist mit irgendwelchen selbsternannten Propheten, die den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und die irgendwelche Behauptungen machen von irgendwas, ja, und dann sagt er, so will ich das nicht. Und dann geht er auf die ganz andere Seite. Schlechte Theologie. Schlechte Theologie ist auch, du bist krank, weil Gott wollte das. Gott will dir was dadurch beibringen. Und Gott kann das halt nicht anders, als damit, dass er dich krank macht. Das spiegelt überhaupt nicht das Wesen Gottes der Bibel wider. Überhaupt nicht das Wesen Jesu wider. Welcher Vater würde seine Kinder krank machen, um ihnen etwas beizubringen? Schlechte Theologie. Oder fehlende Theologie. Paulus sagt den Korinthern, was die Gaben des Geistes betrifft, möchte ich euch nicht im Unwissenden lassen. So viele Pastoren lassen ihre Gemeinde im Unwissenden und lehren überhaupt nicht darüber. Wir haben haufenweise Leute im Zentral. Marburg ist eine Studentenstadt, die Leute kommen von überall her. Und wir haben immer Leute im Zentral, die nicht mit dem charismatischen Übernatürlichen aufgewachsen sind und die ins Zentral kommen und sagen, Johnny, ich habe noch nie gehört, dass so viel überhaupt über den Heiligen Geist gesprochen wurde. Der kam immer nur einmal im Gottesdienst vor. Wisst ihr wann? Im Segen, ne? Genau. Ne? Und jetzt, hä? Ja, weil es keine Lehre darüber gab. Die Aufklärung. Fehlende oder falsche Theologie. Dann fehlende oder falsche Vorbilder. Falsche Vorbilder. Wir alle haben schon von zum Beispiel den Privatjet besitzenden Typen aus Florida und so weiter gehört. Ne? Und vollgepackt mit Skandalen und Veruntreuung von Geld und fremdgegangen und so weiter. Und dann sagt man sich, ist doch klar, ja, wenn der so drauf ist, wenn der wirklich so drauf ist, dann kann ich das nicht glauben, was der da alles predigt. Es gibt ein, Es gab einen Heilungsevangelisten, einen ganz bekannten, der viel im Fernsehen war und so weiter, in den 50er, 60er Jahren, durch den offenbar viele Heilungen passiert sind. Als er gestorben ist, hat man herausgefunden, woran er gestorben ist. Er ist an Alkoholismus gestorben. Das war ein Trinker. Es kann gut sein, dass er auf einigen seiner Veranstaltungen betrunken war. So, und dann sagen Leute, wenn der betrunken war, ne, und wenn das ein Trinker war, wenn er solche Baustellen in seinem Leben hatte, dann kann ich auch nicht glauben, was er sagt und was er predigt. Und dann kann ich auch das, was durch ihn passiert, auch nicht glauben. Oder es gibt auch so einen Wohlstandsprediger aus Amerika. Ich kenne seinen Namen nicht, der ist auch nicht ganz so bekannt. Aber der hat da scheinbar in Amerika irgendwelche Sendungen und sagt halt auch, dass Heilungen passieren und so weiter. Und der ist auch, wird ihm vorgeworfen, stark nach dem Geld hinterher. Und der hat als junger Mann die Frau seiner Träume geheiratet. Er war Anfang 20 und seine Frau war Anfang 70. Und warum hat er die geheiratet? Er sagt aus Liebe, aber zufälligerweise hat sie halt auch kurz vorher 20 Millionen Dollar im Lotto gewonnen. Leute sehen das und sagen, das ist so unglaubwürdig. Also schlechte Vorbilder. Ja? Vielleicht hast du auch schon schlechte Vorbilder erlebt, die Leute angebrüllt haben oder Leute runtergedrückt haben. Oder wo du das Gefühl hattest, die wollen irgendwie irgendwas für sich haben. Oder fehlende Vorbilder, Leute, die es einfach nicht gemacht haben, die einfach nicht gebetet haben. Und wir konnten uns nichts abschauen davon. Niemanden, der uns das vorgemacht hat, der uns gelehrt hat und gezeigt hat, so und so mache ich das, komm und folg mir, komm und schau mir zu. Und wir konnten dabei zukommen. Gucken, wir wurden überhaupt nicht konfrontiert damit. Aufklärung, fehlende falsche Theologie, fehlende falsche Vorbilder, fehlende oder schlechte Erfahrungen. Ja, wenn das dann nicht passiert, wofür wir zum Beispiel gebetet haben. Wer hat schon erlebt, dass er für jemand Krankes gebetet hat und so gut gebetet hat, wie er konnte und mit Glauben und so weiter, aber ist das nicht passiert und die Person ist vielleicht sogar gestorben oder wurde nicht geheilt. Wer hat das schon erlebt? Ich auch. Willkommen im Club. Das ist unsere Erfahrung. Und so oft fangen wir aber an, und ich habe auch das, ich würde auch sagen, das hat was mit schlechter Theologie mehr zu tun, dass wir anfangen, uns eine Erfahrungstheologie zu entwickeln. Ich habe es nicht erlebt, deshalb muss ich die Bibel anders deuten. Deshalb ist es vielleicht anders gemeint in der Bibel, weil ich es ja nicht erlebt habe. Wir fangen also an, unsere Erfahrungen, die Bibel anhand unserer Erfahrungen zu deuten. Wir Menschen des Wortes Gottes, wir Evangelikalen, schreiben uns auf die Fahnen. Wir glauben an das Wort Gottes. Wir glauben, dass das das Wort Gottes ist, dass es inspiriert vom Wort Gottes ist, und wir sollten uns darin üben, unsere Erfahrung anhand des Wortes Gottes zu prüfen. Das ist also Erfahrung. Das fünfte ist Angst. Wir haben vielleicht Dinge gesehen, vielleicht Dinge erlebt, vielleicht auch Sachen, wo gesagt wurde, das ist die Kraft des Geistes, und das hat uns Angst gemacht. Vielleicht, weil wir damit so wenig konfrontiert worden sind. Vielleicht sind Leute zu Boden gegangen neben uns. Und normalerweise ist es doch normal, dass wenn jemand neben dir nicht zu Boden geht, dass du einen Krankenwagen rufst. Und plötzlich rufen die Leute nicht einen Krankenwagen, sondern beten mehr von dir her. Dann sagst du, was ist denn hier los? Ne? Und es macht dir Angst. Und du hast das Gefühl, das ist außer Kontrolle geraten. Wo soll das denn hinführen? Und es macht dir verständlicherweise Angst. Aufklärung, fehlende falsche Theologie, fehlende falsche Vorbilder, schlechte Erfahrungen, Angst. Ich glaube, dass der Mensch grundsätzlich, unser fleischliches Ich, hat Angst vor dem Übernatürlichen. Warum? Weil es außerhalb unseres Kontrollbereiches ist. Unser Fleisch will kontrollieren, unser Fleisch will wissen, wie lange was dauert, unser Fleisch will die Dinge planen, unser Fleisch will Kontrolle haben. Und dann, wenn die Kraft Gottes kommt, dann ist es aber nicht unbedingt so, dass wir der Chef sind, sondern dass dann Gott kommt und Gott die Regie übernimmt. Und das kann uns Angst machen. Und ich möchte dir Mut machen, dass du an diesem Wochenende, wir werden immer wieder für Leute beten. Und wir werden sehen, dass der Heilige Geist kommt in Kraft. Warum glaube ich das und warum kann ich das so sagen? Weil es eine Verheißung Jesu ist. Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Wenn doch ihr, die ihr schon schlecht seid, wisst, euren Kindern Gutes zu geben. Ihr kennt die Stelle, Lukas 11. Wie viel mehr wird der Vater denen seinen Geist geben, die ihn darum bitten? Der Vater möchte den Geist geben, wenn wir ihn darum bitten. Deswegen weiß ich, dass der Heilige Geist Dinge tun wird. Ich weiß nicht, was er tun wird. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Aber ich weiß, dass er Dinge tun wird. Und wenn es neu ist für dich und wenn du ängstlich bist oder wenn du kritisch bist, dann möchte ich dir jetzt eine Sache sagen. Es ist nicht schlimm, wenn du Angst davor hast. Das ist keine Sünde und es sagt auch nicht, dass du ein schlechter Christ bist, sagt auch nicht, dass du irgendwie weiter hinten bist oder irgendwie sowas. Du darfst davor Angst haben. Jeder, der das nicht beim ersten Mal oder bei den ersten Malen komisch findet, das finde ich eher komisch. Ja? Das ist völlig normal, das ungewöhnlich und komisch zu finden. Zweitens, du darfst kritisch sein. Sei ruhig kritisch. Ich bin auch kritisch. Tu dir aber selbst den Gefallen. Sei nicht das Ignorante kritisch. Es gibt das Ignorante, was sich verkleidet im Kleid vom kritisch. Ja? Und dann sagt man, ich bin da kritisch. Und was man eigentlich ist, ist nicht kritisch, sondern man ist ignorant. Nämlich, man weiß es von sich und sagt, ich bin kritisch und deswegen beschäftige ich mich überhaupt nicht damit. Sei nicht das Ignorante kritisch, sondern sei das Neugierige kritisch. Ich will herausfinden, ob das wirklich wahr ist. Und ich glaube, wir befinden uns alle im gleichen Boot, wo wir sagen können, okay, Gott ist größer als das, was ich bisher kenne. Gott ist mehr, als ich mir vorstellen kann. Und Gott ist auch mehr, als ich verstehen kann. Ganz ehrlich, wenn wir es mit Gott zu tun haben und alles verstehen, was passiert, dann wäre ich kritisch. Denn seine Wege sind nicht unsere Wege. Ich würde sagen, es ist völlig normal, dass manche Dinge, die passieren, für uns erstmal unverständlich sind. Und dass wir die nicht in unsere saubere Kiste packen können. Das ist völlig normal. Lass uns also Gott zutrauen an diesem Wochenende, dass er etwas Gutes tun wird, dass er wirklich gut ist. Er ist der gute Hirte, der uns an grüne Auen führt, der uns zu frischen Wassern führt. Er ist der gute Vater, der uns entgegenrennt mit offenen Armen, der uns küsst und uns krönt, uns ehrt und ein Fest mit uns feiert. Wenn du Gott nahe kommst, dann wirst du nicht einem grimmigen alten Mann nahe kommen, der sagt, endlich meldest du dich mal wieder. Sondern du wirst dem begegnen, der dir entgegenrennt. Sagt, endlich bist du wieder da. Und dann sagst du, ja, okay, ich war ein schlechter Christ und stell mich jetzt an, ich bin nicht mehr dein Kind. Und der hört dir überhaupt nicht zu und sagt, komm, wir feiern fest. Und ist der gute Hirte, der dich an gute Stellen führt und der das Ding gut leitet. Wir werden an diesem Wochenende immer wieder Zeiten haben, wo wir beten, wo wir warten. Ich werde übrigens alles, was passiert, so gut es geht, erklären. Und ich werde, so gut es geht, alles sehr nüchtern machen. Wir werden keine Keyboard-Synthi-Sounds im Hintergrund haben, die dann irgendwie so, spürst du es auch? Ja. Ne? Sondern wir werden es alles ganz, ganz nüchtern machen. Und ich werde so gut es geht erklären. Und wir werden einfach darauf vertrauen, dass Gott schon weiß, was er tut. Und das, was er tut, das wollen wir auch tun. Das, was er lässt, wollen wir auch lassen. Wir werden also nichts aufputschen, wir werden nichts aufhypen, ja? Sondern wir schauen einfach, was macht er. Und das, was er macht, das machen wir mit. Und was er nicht macht, das machen wir dann auch nicht. Und tun so, als würde er es machen. Jesus ruft dich und mich in seine Nachfolge. Unser Job ist es, ihm ähnlicher zu werden und ihn nachzumachen in dieser Welt. Was hat Jesus den lieben langen Tag gemacht? Ich frage manchmal evangelikale Christen wie dich und mich. Ich höre die unterschiedlichsten Sachen. Jesus war immer bei den Armen, Jesus war immer bei denen, die am Rand standen, Jesus war immer lieb, hat den Leuten ganz viel zugehört und so weiter. All das stimmt wahrscheinlich, er war nicht immer freundlich, all das stimmt wahrscheinlich, er ist ziemlich stark zwischen den Zeilen gelesen. Wenn wir Petrus fragen, einer derer, die von Anfang an bis die meiste Zeit dabei war, in Apostelgeschichte 10, dann würde er sagen, Jesus Christus von Nazareth, gesalbt von Gott mit Heiligem Geist und mit Kraft, zog umher und tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir als Christen den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Johannes hat gesagt, hat diese ganze Geschichte von Jesus aufnimmt er geschrieben und ganz am Ende sagt er, und übrigens, die Taten sind noch viel, viel mehr, die er getan hat, aber der Platz dieser Welt würde nicht ausreichen für all die Bücher. Jesus ähnlicher zu werden für uns Christen bedeutet, ja, liebevoller zu werden, dem Vater gehorsam zu werden, freundlicher zu werden, den Armen zugewandter zu sein, bedeutet aber auch, Kranken in gleicher Weise zu begegnen, Dämonisierten in gleicher Weise zu begegnen, Toten in gleicher Weise zu begegnen. Wir lesen das in Epheser, wir sind seine geliebte Kinder und deswegen soll er uns in allem ein Vorbild sein. Und so oft picken wir uns irgendwelche Sachen raus von Jesus, wo wir denken, das liegt in unserem Machtbereich, das liegt in unserem Bereich, das kann ich, Gastfreundschaft kann ich, Dämonen austreiben, nee, das ist nicht meins, schiebe ich weg, hat der Gabentest auch gesagt, ist nicht meins, alles klar, weg. So, ne? Jesus ruft uns in seine Nachfolge und wir sollen, er soll uns in allem ein Vorbild sein, in allem. Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. In gleicher Weise sende ich euch. Jeder, der Jesus jetzt ein bisschen gut kennt, wird wissen, okay, hier gibt es jetzt eine Differenz. Ich bin zu etwas berufen, was ich überhaupt nicht kann. Keiner von uns kann Kranke heilen, keiner von uns kann Dämonen austreiben, keiner von uns kann Tote auferwecken. Guck mal kurz in deine Hände. Okay, guck mal kurz in die Hände deines Nachbarn. Siehst du irgendwelche übernatürlichen Kräfte oder irgendwie sowas? Nee, also in meinen auch nicht. Keiner von uns kann das, wozu wir in der berufen sind. Deswegen sagt Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Imst, in Österreich, in Europa und bis an die Enden der Erde. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Wir werden die Kraft empfangen, die wir brauchen, um all die Dinge zu tun, zu denen uns Jesus gerufen hat. Es ist der Heilige Geist, der unser ganzes Christsein befähigt. Es ist der Heilige Geist, der uns nicht zum Glauben führt. Es ist der Heilige Geist, der uns die Bibel auslegt. Es ist der Heilige Geist, der uns das Beten lehrt. Es ist der Heilige Geist, der uns zeigt, wer Jesus ist. Es ist der Heilige Geist, der uns zeigt, wer der Vater ist. Es ist der Heilige Geist, der uns Sündenerkenntnis gibt und Gnadenerkenntnis. Es ist der Heilige Geist, der uns in Gemeinschaft hineinführt. Es ist der Heilige Geist, der uns befähigt, all die Dinge zu tun, die Jesus getan hat. Als Christ nicht offen zu sein für den Heiligen Geist, ist wie ein Mensch, der sagt, ich bin überzeugt vom Leben. Leben ist voll mein Ding. Leben aufstehen und wieder hinsetzen ist voll mein Ding. Länger leben als 5 Minuten ist voll mein Ding. Aber diese ganze Sache mit Sauerstoff, ich bin kritisch. Sauerstoff ja, für die Sauerstofftypen. Die mögen gerne mit Fahnen tanzen und dies und das machen. Das sind Sauerstofftypen, die brauchen das. Ich bin eher der intellektuelle Typ. Atmen, Sauerstoff, brauche ich nicht. Ich mache mir meine Gedanken. Der Heilige Geist bevollmächtigt unser Christsein. Das ist ein bisschen wie vielleicht mit diesem Teil hier. Dieses Teil ist eigentlich für nichts gut. Dieses Teil kann so gut wie nichts. Ich kann es nicht essen, ich kann darauf kein Würstchen grillen, ich kann damit keinen Nagel in die Wand hauen. Also ich könnte es vielleicht aber nur einmal. Ich kann damit so gut wie nichts. Es ist nichts wert. Es ist für nichts gut. Es sei denn, ich tue eine Sache immer und immer und immer und immer wieder neu. Was ist das? Ich muss es aufladen. Ich muss es verbinden mit einer Kraft. Wenn ich das mit einer Kraft verbunden habe, was passiert dann? Dieses Ding wird aufgeladen und dann ist es zu allem in der Lage, das zu tun, wozu es geschaffen wurde. So ist es mit uns Christen. Wir sind berufen für etwas. Wir sind berufen dazu, Jesus in dieser Welt wieder zu spiegeln. Ihm nachzumachen in dieser Welt. Wir sind seine Jünger, seine Nachmacher, seine Schüler. Aber wir müssen immer wieder neu erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes, um die Person zu sein und die Dinge zu tun, zu denen wir erschaffen worden sind. An Pfingsten ist das erste Mal passiert. Ich bin gleich fertig, aber lass uns nur mal ganz kurz über Petrus nachdenken. Da ist dieser Petrus. Der hat nicht den Mumm, dreimal zu Jesus zu stehen und zu bezeugen, ich gehöre zu Jesus, ich kenne den. Kennt ihr das? Ja? Okay, Petrus ist einer von uns. Ich kann das auch. Ja? Nicht den Mumm gehabt, zu Jesus nicht zu stehen. So. Petrus ist einer von uns. Petrus dann macht eine Erfahrung an Pfingsten. Der Heilige Geist kommt wie ein Brausen, er bekommt das Sprachengebet, Leute kommen von außen und gucken sich das an, was mit Petrus und seinen Jungs und seinen Leuten passiert. Und was ist die Reaktion der Leute? Besoffen ist nicht die einzige Reaktion. Besoffen, ja? Nicht vom Sinn, ja, das Gleiche. Die Leute kamen rein, sie waren schockiert. Schock, was ist das? Was passiert hier mit Petrus? So, warum? Ne? Vielleicht hatten sie auch Angst. Ne? Das macht mir Angst, was hier passiert. Warum? Weil sie die Kraft Gottes gesehen haben. Dann, sie fragten sich, was soll das sein? So, die hatten lauter Fragezeichen. Die hatten keine Kiste, wo die das reintun konnten. Ne? Was ist das? Ja? Und dann aber manche sagten, die sind betrunken. Heute würde man vielleicht auch sagen, die sind drauf, die haben das falsche Zeug geraucht. Ne? Oder die sind einfach ballerballer, die sind verrückt. Das war die Reaktion der Leute, die von außen rein dann gekommen sind, als sie gesehen haben, wie Petrus mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Das sind übrigens immer noch die gleichen drei Reaktionen, die immer und immer und immer wieder vorkommen, 2000 Jahre später, wenn der Heilige Geist in Kraft auf Menschen fällt und Leute das sehen. Ich habe es schon so oft gesehen. Was ist das? Ja, ich bin schockiert. Ich glaube, die sind verrückt. Sind die besoffen? Was ist los hier? Ja? All das schon gesehen. Warum dachten die Leute, dass sie besoffen sind? Sicherlich nicht. Weil sie geblabbelt haben, ja, aber jeder hat sie auf seiner Sprache verstanden.
Ja, bis auf die. Die haben ja nicht gesagt, wo sie auf ihre Sprache verstanden haben. Haben ja nicht gesagt, die blabbern. Die Phrasen.
Keine Ahnung. Wir lesen davon, dass jeder hörte sie auf seiner eigenen Sprache. Gibt es Leute, die gesagt haben, dass sie blabbern? Ja? Wäre mir neu. Ja. Ich glaube, schau nochmal nach, aber da steht, die Leute waren schockiert und sie dachten, sie sind ja betrunken. Ja? Warum dachten die, dass sie betrunken waren, obwohl die doch alle gesprochen haben auf eine Sprache, die sie verstanden haben? Wenn ich jetzt Österreichisch reden würde, dann würdet ihr nicht sagen, ich glaube, der ist betrunken, sondern ihr würdet sagen, der kann Österreichisch. Wenn ich in Frankreich wäre und ich würde Französisch reden, dann würden die Leute nicht sagen, ich glaube, der ist betrunken, sondern die würden sagen, oh, der kann Französisch. Ich glaube, dass sich die Symptome von Betrunkensein über die letzten 2000 Jahre nicht wirklich verändert haben. Leute lagen wahrscheinlich auf dem Boden und sahen aus, als würden sie schlafen. Manche Leute haben die Kontrolle über den Körper verloren. Manche Leute haben laut gelacht und konnten nicht aufhören, nicht zu lachen. Manche haben geschrien, manche haben vielleicht geweint. Klassische Symptome, wie wenn du auf eine Party kommst und du siehst, die sind doch alle betrunken. Aber was ist jetzt mit Petrus passiert? Petrus ist der Jesus dreimal verleugnet. Petrus ist der eine Erfahrung macht mit dem Heiligen Geist, wo Leute sagen, ich bin schockiert, was ist das? Ich glaube, der ist betrunken. Und jetzt steht Petrus vor Tausenden von Leuten und predigt unerschrocken das Evangelium. Und es bekehren sich 3000 Leute. Kurz danach heilt er jemanden mit seinem Freund Johannes, kommt vor ein Gericht, weil sich wieder Leute in der bekehrt haben. Hast du gefunden? Und dann kommen die vor ein Gericht, kriegen richtig Druck. Und die sagen, hört auf, von Jesus zu reden und zu lehren. Und Petrus, der gerade noch kurz vorher dreimal Jesus verleugnet hat, ist jetzt vor Gericht, kriegt richtig Stress und sagt, urteilt selber, auf wen wir mehr hören sollen, auf euch oder auf Gott. Aber ganz ehrlich, wir werden es sowieso nicht lassen können, von dem zu erzählen, was wir gehört und gesehen haben. Seht ihr den Unterschied, den Pfingsten mit Petrus gemacht hat? Die Erfahrung mit der Kraft des Heiligen Geistes macht den Unterschied. Die Erfahrung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Meine Frage an dich ist, möchtest du erfüllt werden mit mehr von der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben? Möchtest du erfüllt werden mit mehr von der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben? Dann lass uns jetzt dafür beten. Okay? Wir machen das jetzt so. Lass uns aufstehen, alle, die können. Kann ich was zu trinken? Ja, gerne. So, Gott erfüllt uns und wirkt an uns auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich möchte ihm gerne nicht vorgeben, wie er es machen soll. Denn er weiß, was gut für dich ist. Und er weiß, was du brauchst, besser als du es weißt und besser als ich es weiß. Ich weiß, dass es in diesen Situationen immer mindestens zwei Lager gibt. Ein Lager von Leuten, die sagen, ich möchte unbedingt, dass dies und das mir jetzt gleich passiert. Und ein anderes Lager, die sagt, ich möchte unbedingt, dass dies und das mir nicht passiert. Und in beiden Fällen würde ich sagen, lass uns doch mal unsere Agenda abgeben. Und sagen, Gott, du bist Gott, mach's, wie du es meinst. Und lass uns doch den Mut aufbringen, Gott so weit zu vertrauen, dass er es schon richtig macht. Er weiß, was er tut. Er ist souverän. Er ist der gute Hirte. Er ist der perfekte Vater. Er weiß besser für dich, was gut ist, als du es weißt. Und lass uns das jetzt einfach so machen. Wir machen unsere Augen zu und unsere Hände auf als Zeichen der Offenheit. Und was wir gleich machen werden, ist einfach, dass ich dich darum bitten werde, dass du selber kurz betest und Gott fragst, Gott, kannst du mich erfüllen mit deinem Heiligen Geist? Und tu das in dem Glauben, dass das, was Jesus sagt, wirklich stimmt, dass er sagt, wie viel mehr wird der Vater denen seinen Geist geben, die ihn darum bitten. Johannes der Täufer hat erkannt von Gott, der Vater gibt den Geist ohne Maß. Und dann werden wir nichts anderes tun, als warten. Und wir werden beginnen, auf das zu reagieren, was er unter uns tut. Also bete das doch mal selber kurz in deinem Herzen und wenn du das betest, dann erlaubst du ihm wirklich zu handeln, okay? Du lädst Gott ein. Er ist es, er ist Gott und du bist es nicht. Du lädst Gott ein. Manchmal ist es wichtig, dass wir ihn wirklich bewusst einladen. Der Teufel wird in der Bibel beschrieben als der Dieb. Der bricht ins Leben ein, der kommt durch den Hintereingang. Jesus wird uns vorgestellt als der an der Tür steht und anklopft, fragt, darf ich reinkommen? Und ich ermutige dich jetzt, dass du mir jetzt aufmachst. Mach doch kurz deine Augen zu und bete ein ganz kurzes Gebet und danach nicht mehr, okay? Sowas wie, komm, Heiliger Geist, oder Jesus, ich lade dich ein. Oder Vater, wirke an mir. Erfüll mich mit deinem Geist. Mach das doch jetzt mal und dann mache ich mich damit eins und dann werden wir warten. Okay, wenn du das jetzt gebetet hast, jetzt sei still und erkenn, dass er der Herr ist. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst in deiner Kraft. Fall auf uns. Wir warten auf dich, Heiliger Geist. Verherrliche du Jesus unter uns. Komm. Und jetzt warten wir. Jetzt warten wir. Wir warten. Wir warten auf dich, Heiliger Geist. Danke. 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 Danke, Jesus. Bleib im Warten. Manchmal haben wir verlernt zu warten. Alles ist so planbar. Danke, Jesus. Und bleibt in diesem Warten. Ich glaube, es ist eine Person hier, mindestens eine, du hast Schwierigkeiten mit Kopfschmerzen. Es ist jetzt vielleicht heute so, weiß ich auch nicht, vielleicht drückendes Wetter oder so, aber ich glaube, es grundsätzlich, es kommt von deinen Augen her. Ich glaube auch, dass du vielleicht Schwierigkeiten hast mit dem Schielen oder irgendwie sowas, dass deine Augen nicht in so einer ganz richtigen Ordnung sind und du hast mit Kopfschmerzen auch stark zu kämpfen. Wo bist du? Könntest du kurz nach vorne kommen? Könntest du bitte kurz nach vorne kommen? Also vielleicht, du hast Schwierigkeiten mit Kopfschmerzen, das ist ein Thema bei dir. Und ich glaube auch, also ich glaube, es kommt von den Augen und ich glaube auch, dass es so ist, dass deine Augen nicht, da gibt es irgendwelche Schwierigkeiten. Das wurde wahrscheinlich auch diagnostiziert. Könntest du dich einmal kurz auf den Weg machen? Kopfschmerzen sind im vorderen Bereich. Ich warte noch ein bisschen. Wenn du das bist, könntest du dich auf den Weg nach vorne machen. Deine Hände auf. Heiliger Geist, wir beten, dass du jetzt kommst in deiner Kraft. Danke, Jesus, fühl sie mehr empfangen. Das ist auch, glaube ich, eine Person hier. Du merkst jetzt gerade, wenn wir warten auf den Heiligen Geist, besonders deine linke Hand fängt an zu brennen. Es ist wie irgendwie Feuer in deiner Hand. Es ist eine Hitze in deiner Hand. Könntest du nach vorne kommen? Vielleicht sind es auch mehrere Leute. Es ist jetzt nicht einfach nur die Raumwärme oder irgendwie sowas oder so, sondern es ist das, was man merkt. Ja, stell dich auch einfach so hin. Heiliger Geist, füll sie mit. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir. Danke, Herr. Du hast eine Person hier, du hast dein Hören wird schlechter Und ich weiß nicht genau, wann es anfing. Ich glaube, es ist wenige Monate her, es sind noch keine 12 Monate her, dass dein Hören beginnt, schlechter zu werden. Und du hast Sorge davor, dass du dein Gehör verlierst. Könntest du nach vorne kommen? Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt auf diese beiden Frauen hier fällst. Komm mit deiner Kraft. Wenn du das mit dem Hören bist, komm bitte mit nach vorne. Das, was ich gerade das Gefühl habe, ist, Gott leitet uns gerade so. Also, wir gehen jetzt mal in die Richtung. Das ist die Kraft des Geistes. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir. Füll sie, Herr. Könnt ihr anfangen, für die beiden zu beten. Empfangt weiter. Eine Person, ich glaube, es ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist dein Gehör wird schlechter und es fing an vor ein paar Monaten. Ich glaube, es ist noch kein Jahr her und du hast Sorge darüber, dass du dein Gehör verlierst. Ich glaube, es ist auch eine Person hier, du hast Schwierigkeiten mit dem Nacken. Ich glaube, du bist irgendwie auf den Rücken gefallen oder sowas und du hast Schwierigkeiten mit dem Nacken. Ich glaube, es zeigt sich vielleicht auch manchmal in Kopfschmerzen, vielleicht auch nicht, aber du bist auf den Rücken gefallen und du hast Schwierigkeiten mit dem Nacken seitdem. Könntest du auch nach vorne kommen? Magst du Bene? Und der Bene kommt und betet. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Wo ist die Person mit dem Gehör? Ich will nicht zu aufdringlich sein, aber ja. Ja. Okay. Da auch. Okay, danke, Herr. Danke für das, was du tust. Heiliger Geist, wir danken dir für das, was du tust. Das, was wir jetzt gerade sehen, ist, wie ihr merkt, die Beter, die machen jetzt nichts Besonderes. Ne, die machen jetzt keinen irgendwie Tamtam oder sowas, sondern die sind sehr nüchtern und die beten eigentlich im Wesentlichen, komm, Heiliger Geist, und sie versuchen herauszufinden, wie Gott sie jetzt leitet. Und die Art, wie ich jetzt gerade Leute rausgerufen habe, ist, das nennt man Wort der Erkenntnis. Das ist eine Information, die, wo wir vermuten, dass Gott die uns gibt die hat meistens was mit der Gegenwart oder Vergangenheit zu tun. Vielleicht werde ich morgen darüber noch weiter lernen. Ich glaube, es ist auch eine Person hier, ich glaube, ein Mann, du hast Schmerzen in der Brust auf der linken Seite. Vielleicht ist es Herz, aber Schmerzen in der Brust auf der linken Seite. Wir danken dir für das, was du tust. Wir danken dir für deine Kraft. Besonders die kritisch sind, erlaubt euch kritisch zu sein und schaut zu, was hier vorne da gemacht hat, wird. Ihr merkt, es ist kein Hokuspokus. Ihr merkt, es ist nichts Aufgehyptes, nichts Aufgeputschtes. Sondern wenn es Gott ist, dann ist es Gott und dann ist es gut. Und wir machen hier kein Drama. Ich glaube, es ist eine Heilungssalbung. Ne? Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Danke, Herr, für das, was du tust. Danke für das, was du tust. Eine Person hier, du hast Schmerzen am Rücken, auf der rechten Seite, mittlere Rücken, rechte Seite. Ich habe gerade, ehrlich gesagt, ich, Johnny Nimmer, Schmerzen auf der linken Seite, aber du hast auf der rechten Seite, mittlerer Rücken, Schmerzen. Danke, Herr, für das, was du tust. Danke für das, was du tust. Genau, super, super. Sind deine Beine gleich lang? Haben wir einen Physiotherapeut hier oder Osteopath oder irgendwie sowas? Nee. Okay, lass uns da mal, du auch. Wir brauchen mehr Beter. Wir brauchen mehr Beter. Wer möchte gern mal beten für die beiden? Ja, komm. Ja, super. Jetzt ganz nüchtern. Ja, nee, mach mal erstmal Hände auf einfach. Genau, und die Beter machen die Augen auf. Komm her, ich coach euch kurz. Lass die Augen offen. Du betest nicht für ihn. Leg die Hand nicht auf die Stelle. Okay, jetzt gerade? Nee. Also du kannst es schon machen, ja? Ist einfach sensibler. Und bittet, komm, Heiliger Geist, und schaut zu und wartet. Und ihr beide, ihr empfangt einfach. Okay? Und dann schaut, wie Gott euch leitet. Weil manchmal fangen wir direkt an, für Heilung zu beten oder sowas. Und Gott leitet uns aber manchmal ganz anders. Ne? Und wir wollen einfach mit dem mitgehen. Jemand hat auf der rechten rechte Seite, ich glaube, ist das Schlüsselbein? Ich kenne mich nicht so gut aus. Hier vorne Schulter und ich glaube Schlüsselbein. Hier auf der vorderen Seite, hier auf der rechten Seite. Was auch immer das ist, hier Schmerzen. Ja, hast du das, oder? Nee, also hier. Ja, du. Okay, bete mal weiter und dann tauschen wir gleich. Okay? Das ist doch super. Und ihr lauft ruhig rum und helft auch. Gibt es hier eine Frau, die vor kurzem ein Lied geschrieben hat? Ich glaube, es ist ein Loblied oder irgendwie sowas. Du hast vor kurzem, ich glaube, es ist eine Frau, vielleicht auch eine Person hier, die ein Lied geschrieben hat, ein Loblied, und du fragst dich, was soll das, was soll damit? Aber du hast was geschrieben. Wo bist du? Eine Person, vielleicht ist es auch ein Text, aber ich vermute, es ist ein Lied, vielleicht ist es aber auch ein Gedicht, aber es ist was, wo du dich fragst, ist das von Gott und könnte das was sein, was irgendwie für andere was bedeuten könnte? Ich glaube nicht, dass du das ständig machst, ich glaube nicht, dass du ständig Texte schreibst, sondern du hast es jetzt einfach mal ausprobiert und du fragst dich so, was hat es damit auf sich? Hat es jemand gemacht? Könntest du dich einmal kurz, meldest du dich gerade? Nee. Könntest du nach vorne kommen? Ich würde dich sehr gerne segnen. Ich werde dir nicht sagen, dass du damit Millionen verdienen wirst. Ich werde dir auch nicht sagen, dass Gott damit die Welt verändern wird. Aber ich möchte dich gerne segnen. Setzt euch ruhig, wenn ihr nicht mehr stehen wollt. Wenn ihr stehen bleiben wollt, bleibt ruhig stehen. Eine Person, die hat, ich glaube, du hast was geschrieben. Ich glaube, es ist ein Lied oder es ist irgendwie ein Text. Und du fragst dich, was ist jetzt damit? Was hat das zu bedeuten? Könnte das was sein, was Gott irgendwie gebraucht für andere? Nein? Dann ist das kein Wort der Erkenntnis, sondern ein Wort der Verkenntnis. Oder vielleicht traust du dich nicht nach vorne. Ihr braucht sehr lange, bis ihr nach vorne kommt, deswegen bin ich da ein bisschen beharrlich. Aber gut. Ich weiß nicht, ob ich locker lassen soll. Soll ich locker lassen? Soll ich locker lassen? Ja? Ja? Okay. Ja. Mhm.